Die Unternehmen haben natürlich jetzt keinerlei Verpflichtung, irgendwas von der Lohnnebenkostensenkung an die Beschäftigten weiterzugeben. Als direkte Folge steigt erst einmal jetzt nur der Gewinn der Unternehmen.
Würde der Krankenversicherungsbeitrag der Arbeitgeber um auch nur 0,1% gesenkt werden, dann hätte die ÖGK um 140 Millionen Euro weniger Geld zur Verfügung. Das sind 350 Kassenarztstellen. Die haben oder nicht haben, macht einen riesen Unterschied.
Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
Stottert in Österreich das Wirtschaftswachstum, dann ist für wirtschaftstreibende Industrielle und Neoliberale schnell das Hauptproblem ausgemacht. Die Arbeitskosten und hier vor allem die Lohnnebenkosten. Dass sie in Österreich aber niedriger als in Deutschland, Frankreich, Belgien oder den Niederlanden sind, das wird schnell unter den Teppich gekehrt. Hallo, herzlich willkommen bei dieser Folge von Nachgehört Vorgedacht. Ich bin Peter Leinfeldner aus der ÖGB Kommunikation.
Der Ruf, die Lohnnebenkosten zu senken, zielt hauptsächlich darauf ab, dass Arbeitgeber noch mehr Profite einstreifen können. Ignoriert wird, dass Lohnnebenkosten aber von Arbeitnehmerinnen erwirtschaftet werden, um den Sozialstaat zu unterstützen und unseren Wohlstand zu sichern. Wir sprechen in diesem Podcast nicht das erste Mal über den vermeintlichen Sündenbock Lohnnebenkosten. Aber nachdem die Forderungen nach einer Senkung nicht abreißen, greifen wir das Thema gerne nochmals auf. Hören wir zu Beginn ein Zitat von Siegfried Menz nach. Er ist der Industriesprecher in der Wirtschaftskammer Österreich.
Um die Wettbewerbsfähigkeit anzukurbeln, müssen vor allem die Arbeitskosten und damit auch die Lohnnebenkosten runter. Wir wollen nicht für Kosten aufkommen, die mit der Industrie nichts zu tun haben.
Das war ein nachgesprochenes Zitat von Siegfried Menz. Er hat Anfang April in einem Interview mit dem Kurier auch davor gewarnt, dass nicht alle den Ernst der Lage, wie er sagt, erkannt haben. Wie ernst die Lage wirklich ist, darüber reden wir jetzt und zwar mit Matthias Muckenhuber. Er ist Ökonom im volkswirtschaftlichen Referat des ÖGB. Hallo Matthias.
Hallo.
Matthias ist zum ersten Mal dabei. Schon öfter bei uns war Julia Streu, ÖGB-Gesundheitsexpertin. Willkommen zurück, Julia.
Schön, dass ich wieder da sein darf.
Julia, ich würde gleich mit dir beginnen, bevor wir tief in die Materie eintauchen. Erklär uns ganz kurz, was sind Lohnnebenkosten? Was verstehen wir darunter?
Ja, Lohnnebenkosten haben eigentlich sehr wohl auch was mit dem Lohn zu tun, entgegen des Titels, der sehr initiiert ist, das so nebensächlich ist. Tatsächlich reden wir dann von Lohnnebenkosten, die sozusagen Sozialstaatsbeiträge sind, die auf den Bruttolohn oben draufkommen sozusagen. Das heißt, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen sehen es nicht am Lohnzettel selber, aber in die Arbeitskosten fließt eben sehr wohl ein. Und die wichtigsten Beiträge sind hier eben zur Sozialversicherung, zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Kommunalsteuern, Beiträge zum Familienlastenausgleichsfonds oder die Wohnbauförderung. Das sind so die großen Themen.
Gut, dann wissen wir jetzt, worüber wir reden. Matthias, meine nächste Frage geht an dich. Ich würde gern gleich wieder auf den Herrn Menz zurückkommen. Er sagt, die Lohnnebenkosten haben nichts mit der Industrie zu tun. Siehst du das auch so?
Nein, das stimmt so natürlich nicht. Also für die Industrie ist es genauso wichtig wie für andere Branchen, dass ihre Arbeitskräfte beispielsweise eine gute Krankenversicherung haben und Zugang zu Gesundheitsleistungen, dass sie im Fall von Unfällen gut abgesichert sind und versorgt werden oder dass sie beispielsweise Zugang haben zu kommunaler Infrastruktur wie Kinderbetreuungseinrichtungen. All das wird von den sogenannten Lohnnebenkosten finanziert, wie Julia eben gesagt hat. Das ist ein eher irreführendes Wort. Und aus den Medienberichten lässt sich jetzt eben ablesen, dass die Industrievertreter es da vor allem auf einen speziellen Teil der Lohnnebenkosten abgesehen haben, nämlich auf die Beiträge zum Familienlastenausgleichsfonds. Und dieser Fonds, der finanziert vor allem Familienleistungen, wie beispielsweise die Familienbeihilfe oder das Kinderbetreuungsgeld. Und bei diesen Lohnnebenkosten wollen sie eben jetzt hier massiv kürzen. Wenn man jetzt aber hier die Beiträge senkt, dann kommt das den Arbeitgebern zugute, was, glaube ich, nicht sehr gerecht wäre.
Wir bleiben beim Thema Senkung, weil die Rufe, die gibt es, die reißen nicht ab, haben wir zu Beginn gehört. Du bist Ökonom, du beschäftigst dich mit Zahlen. Was sparen sich jetzt eigentlich große Unternehmen wirklich mit einer Senkung der Lohnnebenkosten, wie sie das gerne hätten? Von was für einer Summe reden wir hier?
Das kommt jetzt natürlich immer darauf an, wie groß das Unternehmen ist, beziehungsweise eigentlich kommt es darauf an, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Unternehmen hat und wie viel die verdienen. Je höher die Löhne sind und je mehr Beschäftigte ein Unternehmen hat, desto mehr spart es sich natürlich. Und ganz stark profitieren hier Konzerne in den Bereichen Einzelhandel, Banken und Versicherungen und eben auch in der Industrie, wo es eben große Betriebe mit vielen Beschäftigten gibt. Und wenn man sich da jetzt beispielsweise einen großen Industriekonzern herausgreift, um das mal anhand eines Beispiels zu illustrieren, mit sagen wir 5.000 Beschäftigten, die im Schnitt 4.000 Euro brutto pro Monat verdienen, dann bringt einem solchen Konzern eine Senkung der Lohnnebenkosten um nur einen Prozentpunkt eine Ersparnis von 2 bis 3 Millionen Euro im Jahr.
Klingt jetzt in meinen Ohren nicht so rasend viel, aber stellen wir das vielleicht einmal auch in einen Kontext. In welchem Verhältnis steht diese Ersparnis zu Themen wie zum Beispiel die Dividenden, also die Gewinnausschüttung an die Aktionäre?
Ja, wir haben gesehen, dass in den letzten Jahren bei vielen österreichischen Konzernen, vor allem im Energiebereich, aber auch bei den Banken, die Profite eben mitten in der Teuerungskrise durch die Decke gingen. Und im Vergleich zu diesen Dividenden, die bei diesen hochprofitablen Unternehmen da ausbezahlt wurden, sind die Ersparnisse durch so eine Lohnnebenkostensenkung vergleichsweise natürlich Peanuts. Aber wenn es dann bei solchen Unternehmen mit Wettbewerbsfähigkeit argumentiert wird, dann sollte das vielleicht eher nur ein müdes Lächeln hervorrufen, weil man kennt das von den Lohnverhandlungen. Im Herbst gibt es sozusagen immer das große Jammern und im Frühling ist dann die große Dividendenparty angesagt und da wäre es vielleicht mal angebracht, dass man bei solchen profitablen Unternehmen auch einmal appelliert, dass sie in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit vielleicht auf die Gewinne verzichten und dass man da nicht jetzt ständig die Gewerkschaften dafür kritisiert, dass sie sozusagen die Reallohnverluste ausgleichen wollen oder dass man da die Lohnnebenkosten angeht, was im Endeffekt in weiterer Folge ja nur dazu dient, an der Sozialstaatsfinanzierung zu rütteln.
Und wie schaut es dann bei den kleinen Betrieben aus? Wir haben jetzt vorwiegend über große Industriebetriebe auch gesprochen. Wie ist es bei den kleinen Betrieben? Werden die dann gerettet oder bringt das denen eigentlich dann auch gar nichts?
Ja, wir können uns auch als Beispiel jetzt einen kleinen Betrieb anschauen. Sagen wir einen Betrieb, der vielleicht 5 Beschäftigte hat, wie es sie zu Hunderten oder eigentlich zu Tausenden in Österreich gibt. Und der Einfachheit halber, jetzt um das mit dem vorigen Beispiel vergleichbar zu halten, verdienen die auch 4.000 Euro brutto im Monat. So ein Unternehmen erspart sich dann pro Jahr bei einem Prozentpunkt Lohnnebenkostensenkung ca. 2.800 Euro. Das ist jetzt nicht nichts, aber auch nicht wirklich eine weltbewegende Summe und vor allem nicht, wenn man das mit den gesamten Personalkosten dieses Unternehmens vergleicht, das ca. 360.000 Euro im Jahr sind. Also das wird jetzt die Wettbewerbsfähigkeit von so einem Unternehmen nicht massiv verbessern. Das reicht nicht einmal, um einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin für einen Monat zu beschäftigen.
Wer profitiert denn also eigentlich wirklich von dieser Senkung der Lohnnebenkosten? Das klingt jetzt nicht so, als würde da irgendjemand profitieren eigentlich.
Ja, absolut gesehen profitieren natürlich schon die großen Unternehmen massiv. Also da kann es für einige wenige sehr große Unternehmen Ersparnisse von mehreren Millionen Euro im Jahr geben. Besonders problematisch ist das Ganze aber, wenn wir das sozusagen über alle Unternehmen in Österreich zusammenrechnen. Wir haben da jetzt einmal diese gesamten Lohnnebenkostensenkungen, die es schon gab, in den letzten Jahren seit 2015 zusammengerechnet. Und die Mindereinnahmen, die durch diese Senkungen entstanden sind, die betrugen allein im Jahr 2023 über 2 Milliarden Euro.
Da würde ich jetzt gerne einhaken, wenn du sagst, für große Industrieunternehmen 2 Millionen Euro, bei den eher kleineren rund 3.000 Euro. Warum wird es jetzt so gebetsmühlenartig gefordert, diese Lohnnebenkosten zu senken, wenn die meisten Unternehmen eigentlich kaum was davon haben? Was ist da der Hintergrund?
Ja, es gibt eben, wie wir gerade gehört haben, erstens schon einige große Unternehmen, denen das Einsparungen in Millionenhöhe bringt und die lobbyieren natürlich dementsprechend stark dafür. Die anderen kleineren Unternehmen, denen das jetzt vielleicht nicht so viel bringt, werden sich jetzt aber auch nicht aktiv dagegen wehren. Und zweitens, glaube ich, ist hier noch ein sehr wichtiger Punkt, dass es hier ganz generell um eine Schwächung und um ein Zurückdrängen des Sozialstaats geht. Also das kann man vielleicht konkret am Beispiel der Arbeitslosenversicherungsbeiträge festmachen. Da gab es auch hier eine Senkung heuer. Die Arbeitslosenversicherung insgesamt verliert dadurch bis zu 100 Millionen Euro im Jahr. Und das Ziel ist ja hier noch viel weiter zu gehen und das weiter zu senken. Und wenn die Arbeitslosenversicherung irgendwann zu wenig Einnahmen hat, dann müssen auch Leistungen gekürzt werden. Zum Beispiel, indem man das Arbeitslosengeld auf unter 50% des Letzteinkommens kürzt oder indem man die Notstandshilfe streicht und die Arbeitslosen dadurch in die Sozialhilfe rutschen. Die Folge davon ist, dass der Druck auf arbeitslose Menschen höher wird, dass sie irgendeinen Job annehmen, auch wenn er schlecht bezahlt ist oder schlechte Arbeitsbedingungen hat. Und davon profitieren schlussendlich natürlich auch die Unternehmen, die dann niedrigere Löhne zahlen können und höhere Gewinne einfahren.
Bei uns ist auch Julia Streu, ÖGB-Gesundheitsexpertin. Und von dir, Julia, würde ich jetzt gerne wissen, wir haben jetzt gehört, den einzelnen Unternehmen bringt es jetzt gar nicht so viel, aber in Summe macht das schon sehr viel aus und vor allem kostet das den Arbeitnehmerinnen und den Staat sehr viel, oder?
da ist es eben einfach, glaube ich, nochmal ganz wichtig, sich in Erinnerung zu rufen. Wir haben sie schon ein bisschen so angeteasert, aber eben, was finanziert man eben damit? Also mehr als 3/4 der Lohnnebenkosten fließen allein in die Sozialversicherung. Die Sozialversicherung ist dafür da, dass sie uns gegen diverse Risiken absichert, die eben dafür sorgen, dass wir unsere Erwerbstätigkeit aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr nachgehen können. Also wenn ich nicht arbeitsfähig bin, weil ich krank bin, wenn ich nicht arbeiten kann, weil gerade Geburt war, also rund um die Mutterschaft zum Beispiel, Arbeitsunfälle, Berufserkrankungen, aber eben auch Arbeitslosigkeit, der Matthias hat es eh gerade schon sehr schön ausgeführt, und oder eben auch Invalidität und Alter. Also das sind einfach so die Risiken, die uns alle erwischen können, unverschuldet, und dafür ist eben unser Sozialversicherungssystem da. Das wird eben da großteils damit finanziert.
Wenn jetzt die Arbeitgeberbeiträge gesenkt werden, was droht uns da dann konkret? Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
Mit einer Arbeitgeberbeitragssenkung gibt es ja eben einfach weniger Geld, und weniger Geld heißt einfach irgendwo weniger Leistungen. Wo das dann genau sein wird, ist ja offen. Sie sagen ja auch nicht immer ganz gerne, wo sie jetzt eigentlich genau senken wollen würden, aber niedrigere Pensionsversicherungsbeiträge heißt niedrigere Pensionen. Niedrigerer Krankenversicherungsbeitrag heißt weniger Geld in unserer Gesundheitsvorsorge. Also all das sind dann die Folgen. Und sorgt eben dafür, dass eben der Sozialstaat der vielen potenziell löchriger werden wird.
Wir haben vorhin ein Zitat des Wirtschaftssprechers der WKO gehört, und er fordert im selben Interview, dass die Lohnnebenkosten auf das deutsche Niveau gesenkt werden soll. Für Österreich würde das bedeuten, dass auch der Familienlastenausgleichsfonds damit nicht mehr über die Arbeitgeberbeiträge finanziert wird, sondern übers Budget finanziert werden muss. Was würde da passieren? Welche Leistungen könnten da wackeln und warum?
Also der FLAF finanziert eben unsere wichtigsten familienpolitischen Leistungen. Da ist eben das Kinderbetreuungsgeld dabei, da ist die Familienbeihilfe dabei, aber eben auch, was nicht, die Schulbuchaktion, die Schülerfreifahrt, Teile der Elter-Kind-Pass-Untersuchungen werden daraus finanziert. Also alles Dinge, die wir, glaube ich, familienpolitisch unbedingt haben wollen. Natürlich kann man eben sagen, dass zukünftig nicht mehr aus dem FLAF finanziert werden wird, sondern aus dem Budget. Aber eben, wir wissen auch, dass 80% der Steuerleistungen kommen wieder aus Arbeit und Konsum. Also zahlen wir es uns ja dann eh auch wieder irgendwo selber. Das Geld fehlt dann im Budget auch an anderer Stelle. Also sagen wir, es ist ja dann ein Herumschieben, und das einfach nur dafür, dass sich eben die Industrie oder Wirtschaftsunternehmen sich ein paar kleine Prozentpunkte streichen können.
In anderen Ländern, wie beispielsweise in Großbritannien, gibt es ja kein Sozialversicherungssystem, zumindest nicht so eins, wie wir das haben. Worin liegen denn in unserem System da die Vorteile?
Genau, also wir kennen in Europa grob entweder rein steuerfinanzierte soziale Absicherungssysteme oder eben so Sozialversicherungssysteme, wie wir in Österreich haben oder eben auch in Deutschland. Und beide Systeme haben so einiges für sich, aber was, glaube ich, gerade bei Sozialversicherungsbeiträgen sehr, sehr wichtig ist, ist eben, dass sie im Gegensatz zu Steuern, die ja quasi in dem Sinn kein Marschall tragen, sondern wo das Parlament, der Nationalrat im Zuge von Budgetbeschlüssen festlegt, wo welche Steuereinnahmen wieder ausgegeben werden. Das heißt, das ist abhängig von politischen Mehrheiten, die demokratisch legitimiert sind. Das ist ja alles komplett in Ordnung. Im Gegensatz dazu, Sozialversicherungsbeiträge sind zweckgewidmet. Also sozusagen so mein Krankenversicherungsbeitrag, der fließt an meine Krankenversicherung dafür, dass sie Krankenversicherungsleistungen ausgibt. Mein Pensionsversicherungsbeitrag, der geht an die Pensionsversicherung und wird dann dort für Pensionen ausgegeben. Also da hat man eben diese Zweckwidmung, was eben auch eine gewisse Finanzierungsstabilität schafft für diese Bereiche. Und umgekehrt eben auch als Versicherte habe ich auch in einem gewissen Rahmen Rechtsansprüche dadurch. Das heißt, weil ich eben einen Krankenversicherungsbeitrag gezahlt habe, habe ich einen Anspruch auf Behandlung oder auf Krankengeld. Weil ich Pensionsversicherung zahle, habe ich einen Anspruch eben auf Pensionszahlungen. Wird mir das vorenthalten vom Sozialversicherungsträger, dann kann ich das auch in gerichtlichen Verfahren im schlimmsten Fall durchsetzen. Das geht gegenüber Steuerleistungen in der Form nicht.
Die nächste Frage ist, zielt auf die Berufskrankheiten ab, beziehungsweise auch auf die Berufskrankheitenliste ganz konkret. Was könnte denn da den Arbeitnehmerinnen blühen? Also was würde passieren, wenn man da die Lohnnebenkosten kürzen würde?
Berufskrankheiten sind ein Versicherungsfall in der Unfallversicherung. Die Unfallversicherung ist schon seit Jahren ein sehr, sehr beliebtes Ziel für die Lohnnebenkostenkürzungen. Immer wieder stark gefordert, aber auch schon mehrmals umgesetzt. Also noch vor 10 Jahren war der Unfallversicherungsbeitragssatz bei 1,4%. Mittlerweile ist er bei 1,1%. Die letzte türkisblaue Regierung hatte auch den Plan, es auf 0,8% runterzusenken. Also es ist dann schon die Frage, ab welchem Finanzierungspunkt oder ab welchem Beitragssatz macht diese Finanzierung eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr und sie schafft sich eigentlich selber ab. Und eben der Beitragssatz, es wird immer wieder gesenkt und jetzt höre ich schon die Kritikerinnen, die sagen dann immer, ja, aber die Arbeitswelt ist ja viel sicherer geworden im Vergleich zu früher und das stimmt. Also wir haben nur noch ein Drittel der Arbeitsunfälle wie noch in den 70er Jahren. Also da ist wirklich viel passiert, auch aufgrund des Arbeitnehmerinnenschutzes und der Präventionsarbeit. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die Unfallversicherung nicht mit den neuen Risiken mithält, aktuell, die in der Arbeitswelt auftreten. Also ja, wir haben weniger Arbeitsunfälle, weil auch einfach die Maschinen sicherer geworden sind und dergleichen. Aber eben so Punkte wie bandscheibenbedingte Erkrankungen werden aktuell überhaupt nicht abgedeckt. Die können durch schweres Heben und Tragen verursacht werden. Das trifft ganz viele Branchen in der Pflege, beispielsweise Lieferservices trifft das auch sehr, sehr hart oder auch die Steinmetze beispielsweise oder eben auch psychische Belastungen und arbeitsbedingte Erkrankungen. Und all diese Leistungen werden aktuell überhaupt nicht abgedeckt von der Unfallversicherung. Und anstatt dass man eben da weiter darauf drängt, die Beiträge zu kürzen, sollte man eigentlich darauf schauen, dass unser Unfallversicherungssystem auch die neuen und moderneren Risiken der Arbeitswelt abdeckt.
Matthias, ich muss an dieser Stelle noch einmal den Industriesprecher der WKO zitieren. Der Kollege sagt, um die Wettbewerbsfähigkeit anzukurbeln, müssten vor allem die Arbeitskosten runter. Meine Frage, sind jetzt Lohnnebenkosten ein sinnvoller Vergleichswert, gerade auch beim Thema Wettbewerbsfähigkeit?
Also vielleicht nochmal zusammengefasst, ganz grob gesagt, bestehen die Arbeitskosten ja aus den Lohnnebenkosten und dem Bruttogehalt. Und schaut man sich diese gesamten Arbeitskosten jetzt pro Stunde an, dann, du hast es eingangs schon erwähnt, dann liegen wir da auf Augenhöhe mit anderen europäischen Ländern und sogar unter dem Niveau von Ländern wie Deutschland, Frankreich, Niederlande oder Belgien. Eigentlich ist aber ein Vergleich dieser gesamten Arbeitskosten zwischen den Ländern nicht sehr sinnvoll. Wichtig sind nicht die Arbeitskosten an sich, sondern wichtig ist, wie viel kann ich mit diesen Arbeitskosten in einer Stunde produzieren? Das heißt, wie viele Dienstleistungen, wie viele Waren kann ich da in einer Stunde mit diesen Arbeitskosten herstellen? Deshalb vergleicht man eben für die Beurteilung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit eines Landes nicht die absoluten Arbeitskosten, sondern man vergleicht die Arbeitskosten pro hergestelltem Stück. Das sind die sogenannten Lohnstückkosten.
Wie liegen wir da in Österreich bei den Lohnstückkosten? Wie schaut da die Entwicklung aus? Sind wir da besser geworden?
Bei den Lohnstückkosten, da lagen wir in den letzten 2 Jahrzehnten im Vergleich zu unseren wichtigsten Handelspartnern eigentlich relativ stabil. Und hier ist schon nochmal wichtig zu betonen, wenn man jetzt Sorgen um die österreichische Wettbewerbsfähigkeit hat, und das richtet sich jetzt vor allem auch an die Bundesregierung, dann wäre es sehr sinnvoll, bei der Inflationsbekämpfung zum Beispiel anzusetzen. Und da haben wir als ÖGB schon sehr früh viele Vorschläge gemacht, wie man da sozusagen das Preiswachstum dämpfen könnte. Weil wenn man das macht, dann fallen auch die Lohnerhöhungen niedriger aus und die Lohnstückkosten steigen nicht stärker als in anderen Ländern. Und ein weiterer Punkt, der hier, glaube ich, noch wichtig ist, ist, dass wir nicht den Fehler machen dürfen, uns ausschließlich auf die sogenannte preisliche Wettbewerbsfähigkeit, also auf diesen Vergleich der Lohnstückkosten zu fokussieren, weil das ist nur eine Komponente bei der Wettbewerbsfähigkeit, kann nämlich nicht nur über die Preise konkurrieren, sondern man kann auch über die Qualität und die Spezialisierung konkurrieren von den Produkten, die ich verkaufe. Und um die stetig zu verbessern, braucht es auch gut ausgebildete und qualifizierte Arbeitskräfte. Und wie komme ich zu denen? Indem ich hohe Löhne zahle. Und unter anderem deswegen ist eben die österreichische Industrie auch so gut aufgestellt, wie sie aufgestellt ist. Eine Erfolgsgeschichte eigentlich, weil seit dem Jahr 2000 ist die Wertschöpfung in der Industrie um fast 70% gestiegen. Und das ist mit Abstand die stärkste Steigerung in der westlichen Eurozone.
Ihr beide habt uns jetzt schon sehr, sehr viel über Lohnnebenkosten erzählt. Was steckt denn jetzt eigentlich so ein bisschen auch dahinter, hinter diesen Rufen und den Versuchen, die Lohnnebenkosten zu senken eigentlich, Julia?
das Wichtigste, was man sich da in Erinnerung rufen muss, ist, dass es eben gar nicht so um diese Einsparungen geht. Also der Matthias hat das ja am Anfang schon sehr schön geschildert, dass es ja eben gar nicht so große Beträge sind, vor allem wenn man da immer wieder nur um so 0,1 Prozentpunkte hier und da schraubt, sondern dass es eben darum geht, sozusagen so unserem Sozialstaat die Finanzierungsgrundlage wegzunehmen. Und warum hat man eben ein Interesse daran? Unser Sozialstaat sorgt eben dafür, dass die Existenz abgesichert wird, dass halt eben im Fall von diversen Rückschlägen es einen nicht genauso hart trifft. Je löchriger eben dieses Netz wird, das mich eben potenziell auffangen kann, desto mehr hänge ich einfach daran, dass ich einer Erwerbsarbeit nachgehe. Und dann eben auch ab einem gewissen Zeitpunkt halt eben egal welche, Hauptsache ich habe etwas. Und das ist natürlich schon auch ein klares wirtschaftliches Interesse, weil man dann eben auf der Kapitalseite deutlich mehr Macht hat, um eben vielleicht die Arbeitsbedingungen schlechter zu gestalten, eben bei der Entlohnung zu drücken.
Wenn das also heißt, man drängt den Sozialstaat zurück und wenn wir dann zum Beispiel an die Krankenversicherung denken, werden die Menschen dann, wenn es jetzt um die medizinische Versorgung geht, quasi in den privaten Bereich gedrängt dadurch, wenn die Beiträge gekürzt werden?
Wenn mir die öffentliche Finanzierung entzogen wird und die öffentlichen Leistungen damit nicht mehr in dem Ausmaß erbracht werden, wie wir sie kennen, dann gibt es quasi zwei Möglichkeiten für Betroffene, die eine Gesundheitsversorgung brauchen. Entweder ich zahle es privat, wenn ich kann, oder ich krieg's nicht. Andere Möglichkeiten gibt's nicht. Das ist natürlich quasi das Extremsbeispiel. Um das zu veranschaulichen, würde der Krankenversicherungsbeitrag der Arbeitgeber um auch nur 0,1% gesenkt werden, dann hätte die ÖGK um 140 Millionen Euro weniger Geld zur Verfügung. Das sind 350 Kassenarztstellen. Die haben oder nicht haben, macht einen riesen Unterschied. Genauso haben wir im ASVG einen Paragraphen, der vorsieht, dass unter gewissen Umständen Krankenversicherungsträger Selbstbehalte bei Arztbesuchen einführen müssen. Das heißt, wenn die Finanzierung der ÖGK bröselt, weil man ihr die Beiträge entzieht, was in den letzten Jahren eh schon ausreichend passiert ist, dann kann es einfach drohen, dass sie Selbstbehalte einführen müssen. Das entscheidende Gremium dafür sitzt im Dachverband der Sozialversicherungsträger und seit der Reform 2019, die damalige Bundesministerin als Marketing-Gag beschrieben hat, haben die Arbeitgeber dort die Mehrheit, um das zu beschließen. Und das sind einfach so Punkte, die so perfide im Hintergrund laufen, die mich dann teilweise tatsächlich recht grantig machen, weil um die Gesundheitsversorgung der Menschen, da spielt man nicht und nennt es auch nicht einen Marketing-Gag.
Kein Gag, Matthias, ist, dass immer wieder ins Treffen geführt wird von den Arbeitgebern. Wenn wir die Lohnnebenkosten senken, dann haben wir quasi einen Spielraum, um die Löhne und die Gehälter nach oben zu bringen, nach oben zu schrauben. Schenkst du dem Glauben?
Nein, weil die Unternehmen haben natürlich jetzt an sich keinerlei Verpflichtung, irgendwas von der Lohnnebenkostensenkung an die Beschäftigten weiterzugeben. Die Lohnnebenkosten, die werden ja auf die Bruttolöhne der Beschäftigten aufgeschlagen. Das heißt, an den Bruttolöhnen, da ändert sich eigentlich gar nichts, wenn man die Lohnnebenkosten senkt. Als direkte Folge steigt erst einmal jetzt nur der Gewinn der Unternehmen. Und oft wird dann argumentiert, die Unternehmen verwenden die Ersparnisse und werden die dann im Rahmen der Lohnverhandlung ja eh weitergeben an die Beschäftigten. Aber wenn man sich die wissenschaftliche Literatur dazu ansieht, dann sieht man, dass gerade für Länder mit Lohnverhandlungssystemen wie in Österreich solche Senkungen eigentlich nicht weitergegeben werden. Und es ist ja eigentlich auch logisch, weil wenn man sich ansieht, wer diese Lohnnebenkostensenkungen fordert, und das sind eigentlich nur Wirtschaftsvertreter und Vertreterinnen, also warum sollten die das mit so einer Vehemenz fordern, wenn sie die Ersparnisse dann eher alle an die Beschäftigten weitergeben.
Gut, also wahrscheinlich das können wir als Märchen abtun. Wenn Lohnnebenkosten gesenkt werden haben, können wir uns nicht höhere Löhne oder Gehälter erwarten. Meine abschließende Frage jetzt an dich. Ist Arbeit bei uns zu hoch besteuert? Und wenn ja, wie ändern wir das? Wo ändern wir das?
Also kurze Antwort ja. Bisschen längere Antwort. Ja, wir haben eh schon jetzt mehrmals gehört, dass fast 80% der Einkommen aus Steuern auf Arbeit und Konsum stammen. Das ist eben zum Teil historisch gewachsen, weil eben zu Beginn der Zweiten Republik war sehr wenig Vermögen da, das man besteuern konnte. Da hat sich aber jetzt in den letzten Jahrzehnten ein ziemlicher Berg an Vermögen aufgehäuft. Der ist aber nur leider sehr, sehr ungleich verteilt. Und wir hatten in Österreich lange Zeit sowohl eine Vermögensteuer als auch eine Erbschaftssteuer, die aus unterschiedlichen Gründen abgeschafft wurden. Die Lösung für ein gerechteres Steuersystem wäre sehr einfach. In einem ersten Schritt sollte man einfach die Vermögens- und die Erbschaftssteuer wieder einführen. Die Konzepte dafür liegen auf dem Tisch. Man muss es eigentlich nur wollen.
Ihr habt jetzt beide sehr eindringlich dargelegt, wie wichtig Lohnnebenkosten sind. Finger weg von einer Senkung der Lohnnebenkosten nehme ich mir mit, denn die einzigen, die davon profitieren und die davon etwas haben, das sind die Unternehmen. So, bevor wir euch jetzt entlassen, hoffe ich, dass ihr auch noch etwas von unserem Quiz habt. Das ÖGB Podcast Quiz kommt jetzt. Die Frage hat auch mit Lohnnebenkosten zu tun und die Frage kommt wie immer von unserer Archivarin Marlise Mendel. Danke wie immer an dieser Stelle. So, was waren die ersten beiden Gesetze, die Lohnnebenkosten beinhaltet haben und von den Gewerkschaften erkämpft worden sind? Ich mache es euch ein bisschen leichter. Ihr könnt mir auch, wenn ihr nicht wisst, wie die Gesetze heißen, eine Jahreszahl sagen. Was glaubt ihr, wann war das ungefähr? Wann wurden Lohnnebenkosten in den ersten Gesetzen erwähnt?
Ich würde mal sagen 1888, 1889, weil da wurden Kranken- und Unfallversicherungen in Österreich eingeführt.
Matthias?
Ich hätte auch gesagt vor 1900, aber da ist, glaube ich, die Julie die Expertin und ich hänge mich da an ihre Antwort einfach an.
Das wäre eine gute Entscheidung.
Korrekt.
Goldrichtig, Julia. Das war das Allgemeine Krankenversicherungsgesetz, das war 1888 und das Allgemeine Unfallversicherungsgesetz, das war 1887, also nicht 89, aber wurscht.
Verabschiedet wurden sie 87 und 88 und in Kraft getreten sind sie 88 okay. Und 89.
Gut. Wenn wir auch noch was lernen.
Das reichen wir auf alle Fälle auch gerne an die Marlise weiter. Also das Ganze war vor 137 Jahren und besonders interessant, das Jammern der Industrie, das hat damals schon genauso geklungen wie heute. Die Industrie hat nämlich behauptet, dass die, Zitat, ihr aufgebürdeten Soziallasten kaum mehr zu ertragen werden und sie stünden kurz vor dem Ruin und sie haben Einsparungen bei den Soziallasten gefordert. Natürlich die ganze Geschichte auf Kosten der ArbeiterInnen und der Angestellten.
Ja, und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Dabeisein. Danke, Matthias Muckenhuber.
Ja, danke für die Einladung.
Und danke an Julia Streu.
Schön, dass ich da sein durfte.
Das war Nachgehört, Vorgedacht, ein ÖGB-Podcast. Über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört, bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Empfehlungen im Freundeskreis. Den ÖGB findet ihr selbstverständlich auch auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Auch diese Links in den Shownotes. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos dazu findest du ebenfalls auf oegb.at. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
und mit unseren Gästen vorgedacht wird.